Jeremia 23 ist einer der klassischen Adventstexte aus dem Alten Testament. Bevor wir in das Kapitel oder in die paar Verse hineinsteigen, möchte ich euch kurz so mit hineinnehmen in den Kontext von Jeremia. Jeremia im Alten Testament, einer der großen Propheten, der in eine unheimlich dunkle Zeit hinein von Gott über 50 Jahre hinweg verschiedene Prophezeiungen und Visionen erhalten hat. Jeremia spricht ja auch in diese Zeit hinein oder bekommt es selber noch mit, wo die ersten Juden nach Babylon verschickt werden. In der ersten Welle, wo diese Vertreibung, diese Zerstreuung stattfindet, wird die jüdische Oberschicht nach Babylon verstreut oder geschickt. Und in diese Zeit spricht Jeremia hinein. Es ist eine spannungsgeladene Zeit. Es ist eine hoffnungslose Zeit, muss man wirklich sagen. Und Jeremia hält eigentlich dem Volk wie auch so ein bisschen diesen Spiegel davor, in welcher misslichen Lage das Volk sich eigentlich befindet. Und Jeremia legt immer wieder seinen Finger in diese Wunde hinein vom Volk. Gott konfrontiert das Volk durch Jeremia, in welcher Lage sie stecken. Gottes verdientes Gericht kommt über Jerusalem und Juda. Das ist ziemlich düster. Und Jeremia spricht davon, wie unausweichlich diese dunkle Zukunft für das Volk ist. Aber so unausweichlich das alles sein wird, so fest steht doch ebenfalls, dass Gott seine Verheißungen, die er Abraham, Isaak, Jakob gegeben hat, nicht brechen wird. Und hier kommt unser Predigtext hinein. Lasst uns zusammen Jeremia 23, Vers 5 bis 8 lesen. Jeremia 23, Vers 5 bis 8. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag sie doch gerne mit auf und lese mit. Jeremia 23, Vers 5 bis 8. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel in Sicherheit wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr, unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so wahr der Herr lebt, der die Söhne Israels aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt hat und sie gebracht hat aus dem Land des Nordens und aus all den Ländern, wohin ich sie vertrieben hatte. Und sie sollen in ihrem Land wohnen. Soweit Gottes Wort heute Morgen an uns aus Jeremia 23. Jeremia kennt die Geschichte, die Gott bisher mit seinem Volk geschrieben hat, gut. In den Kapiteln zuvor wird es immer wieder deutlich, wie Jeremia aufzeigt, was Gott unter dem Volk getan hat, was er verheißen hat, was er auch gesagt hat in bezüglich seines Gesetzes, das gehalten werden soll. Und wenn es nicht gehalten wird und ungehorsam im Volk wird, was dann passiert. Aber Jeremia macht hier nicht einfach nur eine Geschichtsstunde, damit das Volk gelehrt wird. Er hat in dem, was er sagt, eine viel tiefere Botschaft. Sagt im Endeffekt, wer die Geschichte nicht kennt, der kann nur schlecht die Zukunft gestalten. Lernt aus den Fehlern, die die Generationen vor euch gemacht haben, und seid Gott gegenüber endlich wieder gehorsam. Das, sagt Jeremia, ist der einzige Weg aus ihrer prekären Lage hinaus. Jeremia zeigt seinen Zuhörern auf, wie manipulierbar und verführbar ein Volk sein kann. Und die Folge davon ist diese große Ungerechtigkeit, die im ganzen Land herrschen wird und bereits schon herrscht. Er zeigt den Niedergang auf, den das Volk erleben wird. Und er macht diesen missbräuchlichen Umgang mit politischer und religiöser Macht mit dafür verantwortlich. Zum Beispiel in unserem Kapitel, gerade in den ersten zwei Versen, da spricht er von diesen Hirten, die das Volk zugrunde richten und es zerstreuen werden. Einmal in seinen Reden legt er sich ein Joch auf seine Schultern als Bild dafür oder als Demonstration dafür, wie das Volk in die Knechtschaft geführt wird. Ein andermal zerbricht er einen Tonkrug, um dem Volk zu demonstrieren, wie es zerstört werden wird. In gewaltigen Bildern und großen Worten wird es unangenehm, unbequem für das Volk. Jeremia kündigt es an. Und es ist sicher nicht nur unangenehm und unbequem für das Volk gewesen. Ich denke, Jeremia hatte hier sicher keinen Schocki-Job. Wurde auch verachtet, er wurde in ein Dreckloch geschmissen, wurde bezichtigt, falsche Prophetie zu verkünden. Unangenehm. Doofe Situation. Und angesichts dessen kommt unser Predigtext auch ganz schön quer da rein. Soll einer kommen, tatsächlich, der verständig handelt und Gerechtigkeit bringen wird? Juda, Israel, auch wenn ihr versagt habt und ihr aus dieser Nummer auch nicht mehr rauskommt, das wird nicht das Ende sein. Im Vergleich zum Rest des Jeremia-Buches ist unser Text die absolute Hoffnung. Dieser Hoffnungsschimmer in dieser Dunkelheit. Gott kündigt das Heil an, die Rettung. Das Gericht Gottes wird nicht das letzte Wort haben, sondern Gottes Barmherzigkeit. Dreimal spricht Jeremia es an, dass Tage kommen, dass die Zeit kommt, wo sich das Blatt wenden wird. Gott sieht einer Zeitenwende voraus, wo statt Ungerechtigkeit Gerechtigkeit herrschen wird. Und Achtung, ich möchte hier an diesem Punkt schon mal vorausschicken, dass Gottes Gerechtigkeit eine andere ist, wie wir Gerechtigkeit wahrscheinlich definieren und auslegen. Wir verstehen Gerechtigkeit im Grunde ja so, dass wir sagen, wenn jemand etwas Böses tut, wird er bestraft und wenn jemand etwas Gutes tut, wird er belohnt. Das trifft im Endeffekt so ungefähr die Definition menschlicher Gerechtigkeit ganz gut, auch wenn das hier natürlich sehr vereinfacht ist. Gottes Gerechtigkeit ist anders. Durch das Wort Gottes sind wir daran gebunden und wir können es nicht anders machen, als dass wir Gottes Gerechtigkeit immer, immer in Verbindung mit Gottes Barmherzigkeit denken und davon sprechen. Mitten in die Verirrungen des Volkes spricht Jeremia in Kapitel 23 plötzlich dieses neue Thema der Gerechtigkeit an. Er spricht von einer neuen Zeit, weg von den Hirten des Volkes, die es zugrunde richten, hin zu einem guten Hirten, von einem Nachkommen Davids, von dem Sohn Davids, dessen Name sein wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Und dieser Name, der wird Programm sein. Und der wird nicht nur Programm sein, sondern Jesus Christus, der kommen wird, wird die Gerechtigkeit in Person sein. Das Volk erlebt Riesenungerechtigkeiten. Die Konsequenz aus dem dass sie ungehorsam waren, dass sie schuldig geworden sind an Gott und an anderen Menschen, dass sie in Sünde gelebt haben. Und Jeremia deutet jetzt hier diese Zeitenwende an. Die Tage, die kommen, wo dieser gerechte Gericht halten wird und Gerechtigkeit schaffen wird. Und wir leben bereits in diesen Tagen, wo diese Gerechtigkeit auf diese Erde gekommen ist. Wo diese Wende bereits vollzogen ist. Wir feiern heute den Herrn der Gerechtigkeit, der in die Geschichte eingegangen ist. Wir feiern heute, dass es unübersehbar passiert ist, dass die Gerechtigkeit, der Friede, die Freiheit in der Geschichte aufgeleuchtet sind. Gerechtigkeit ist aufgeleuchtet, nicht nur für Israel, sondern für alle Nationen und Völker. Es kommen die Tage, in denen Gott noch einmal gnädig sein wird. Und in diesen Tagen leben wir jetzt. Wir leben in dieser Zeit der Gnade. Erst durch Gottes Gnade konnte zu uns die Gerechtigkeit Gottes kommen. Ich möchte Römer 5, Vers 21 vorlesen. Römer 5, Vers 21. Da spricht Paulus davon, wie durch diesen einen Menschen Adam die Sünde in die Welt gekommen ist und wie durch den einen Menschen Jesus Gerechtigkeit geworden ist. Römer 5, Vers 21. Denn genauso wie die Sünde geherrscht und den Menschen den Tod gebracht hat, soll die Gnade herrschen, indem sie Zugang zu Gottes Gerechtigkeit verschafft und zum ewigen Leben führt durch Jesus Christus, unseren Herrn. Die Gnade ist nötig, die Gnade war nötig, damit wir überhaupt zu dieser Gerechtigkeit vor Gott gelangen. Die Gnade regiert und verschafft uns Zugang zu Gottes Gerechtigkeit. Und das zeigt uns das Neue Testament ja auch eindrücklich auf. Wenn wir die Evangelien aufschlagen, sehen wir, wie Jesus Verführte wieder auf den richtigen Weg zurückführt. Wie er Geplagte und Leidende Rettung bringt und sie von ihren Schmerzen befreit und Heilung schenkt. Wie er Dunkelheit ins Licht bringt. Wie er diejenigen, die im Staub liegen, zur Ehre bringt. Wie er sich dem zuwendet, der am Rand steht. Wie er zwischen Menschen Versöhnung schafft. Aber vor allem, wie er die Menschen vor Gott gerecht macht. Jeremia 23 ist ein Hoffnungsschimmer in den sonst düsteren Aussichten, die Gott durch Jeremia gibt. Was hat das jetzt konkret mit uns heute zu tun? Ihr werdet mir wahrscheinlich zustimmen, dass über viele Jahrhunderte hinweg die Menschheit immer dieser Ungerechtigkeit ausgesetzt war. Und wie das über die vielen Jahrhunderte hinweg war, erleben wir das in unserer Welt auch, diese große Ungerechtigkeit. Furchtbare Zustände, Situationen, die aussichtslos sind, Kriege, die geführt werden, Menschen, die an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Wenn wir in die Welt hinausschauen, dann sehen wir viel von dieser Ungerechtigkeit. Ich bin vorsichtig darin zu behaupten, dass es mehr wird oder viel mehr wird, mehr als es die Menschheitsgeschichte je gesehen hat. Es gab schon immer wieder über die Jahrhunderte hinweg diese Zustände der absoluten Verlorenheit und Ungerechtigkeit. Wir leben ja quasi in dem modernen Mittelalter, kann man so ein bisschen auch zusammenfassend sagen. Ich habe in den Tagen eine Dokumentation angeschaut über die sozial weißen Kinder in der Ukraine. Meistens behinderte Kinder, die in staatliche Fürsorgeeinrichtungen weggesperrt werden und vergessen gehen. Und wir reden hier nicht in den 90er Jahren, wo der eiserne Vorhang gefallen ist. Wir reden hier vom 21. Jahrhundert. Verstörende Bilder und Geschichten, die dort gezeigt wurden, die mich tief bewegt haben und betroffen gemacht haben. Und mein Gebet war es einfach nur, dass Gott diesen Kindern dieses Leid wegnimmt und sie davon befreit. Ich möchte gar nicht anfangen von den Kindern und Jugendlichen, die schwer traumatisiert werden durch die Flucht hier nach Europa. Oder die Schere, die auseinanderklafft zwischen Arm und Reich, das immer wieder passiert ist in der Menschheitsgeschichte, heute noch viel mehr deutlich wird. Viele von uns gehören zu diesen Reichen, zumindest zu den 10% der Welt, vielleicht sogar jetzt zu den 2%, wenn man in der Schweiz lebt. Ich will gar nicht anfangen von den Superreichen. Egal, wo wir unseren Blick hinrichten, springt uns diese Ungerechtigkeit ins Gesicht, sogar in unserem eigenen Herzen. Neulich war ich so über mich selbst frustriert und schlecht gelaunt, dass ich einen unserer Jungs am Mittagstisch, weil er einen Becher Wasser umgeschüttet hat, richtig angemault habe und angeschrien habe, völlig unberechtigt, ungerecht ihm gegenüber, musste mich bei ihm entschuldigen. Wir erleben das doch auch in unserem Alltag, dass wir in der Tat ein Problem mit Gerechtigkeit haben. Und bei Jesus Christus, der ja hier durch Jeremia angekündigt wird, geht es noch viel mehr als um soziale oder moralische Gerechtigkeit. Hier geht es ja um diese Gerechtigkeit, um dieses Gerecht-Dastehen vor Gott. Durch die Verfehlungen in unserem Leben, die Schuld, die wir auf uns geladen haben, das, was die Bibel Sünde nennt, ist unser Leben beherrscht. Sind wir nicht gerecht vor Gott? Die Sünde hat uns den Tod gebracht. Wir sind durch diese Konsequenz nicht in der Lage, zu unserem himmlischen Vater zu kommen und Beziehung mit ihm zu leben. Das Unheilige passt nicht zum Heiligen. Es sind zwei Pole, die sich gegenseitig abstoßen. Aber wir feiern heute Advent. Wir feiern die Ankunft von demjenigen, von dem Jeremia sagt, dass er der Herr sein wird, unsere Gerechtigkeit. Korintherbrief, der für uns zur Gerechtigkeit wird. Er wurde Mensch und hat die Konsequenz der Sünde stellvertretend für uns getragen, damit wir Gerechtigkeit haben, damit wir diesen Zugriff, diesen Zugang zu Gottes Gerechtigkeit haben. Nochmals Römer 5, noch den Vers 19, Römer 5. Denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam, die vielen in der Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Wir sind durch Jesus und sein Gehorsam bis ans Kreuz in die Stellung versetzt von Gerechten, gerecht vor Gott gemacht. Das heißt, diesen freien Zugang zu ihm zu haben. Wir haben das Lied, das Monatslied gesungen, Jesus ist kommen und ewiger Freude. Jesus ist gekommen, er hat diese Königsherrschaft jetzt angetreten. Er sitzt zu Rechten Gottes, bekennen wir im apostolischen Glaubensbekenntnis. Wir feiern Advent und wisst ihr, was diesen Advent noch viel wunderbarer macht, ist, dass es noch einen abrundenden Advent geben wird. Jesus wird noch einmal kommen und diese Königsherrschaft vollenden und für alles sichtbar machen. Dieser Nachkomme Davids wird als König regieren, verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. Er heißt, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Das Gericht wird nicht das letzte Wort haben, sondern Gottes Barmherzigkeit, die er aufgrund von Jesus ausüben wird. Wenn wir von Gottes Gerechtigkeit sprechen, können wir nur im Zusammenhang von seiner Gnade, von seiner Barmherzigkeit über seine Gerechtigkeit sprechen. Danke Gott dafür, dass Jesus dir zur Gerechtigkeit geworden ist. Und wenn Jesus Christus dir noch nicht zu deiner Gerechtigkeit geworden ist vor Gott, dann bitte Gott doch heute darum, dass er es wird. Wir werden in unserem Leben ständig diesen Ungerechtigkeiten dieser Welt ausgesetzt werden. Und vieles davon wird so bleiben. Vieles davon wird schlimmer werden. Aber wir haben dieses Gerechtsein vor Gott. Wir haben diesen Zugriff, ihm zu begegnen als Vater, Beziehung mit ihm zu leben. Durch dieses Gerechtgemachtsein, diese Gerechtigkeit, die wir durch ihn haben, können wir da, wo wir stehen, diese Gerechtigkeit verkünden und auch ausleben und unseren Teil dazu beitragen, auch wenn er vielleicht geringer scheint, wenn wir so in die Welt hinausschauen, was dort passiert. Und wir können beten, dass Gott sich nochmal erbarmt. Wenn wir die Situation in dieser Welt anschauen, bleibt uns nichts anderes übrig, als zu bekennen, dass wir Jesus in dieser Welt brauchen als diesen Herrn der Gerechtigkeit. Wir brauchen Jesus, wir brauchen sein Erbarmen. Wir wollen dafür beten, dass es in unserem Herzen passiert, dass es aber auch in unserem Umfeld, in unserer Stadt, in unserem Land, überall auf der Welt passiert, dass Menschen zu dieser Gerechtigkeit gelangen. Diese Gerechtigkeit, die wird überdauern, dieses Leben. Diese Welt hier, sie wird ewig gehen. Lasst mich zum Abschluss beten. Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass du gekommen bist. Danke, dass wir das jetzt auch in dieser Zeit feiern dürfen. Wir wollen das wirklich feiern. Jesus, du bist gekommen und das ist wirklich ein Grund zur Freude und zur großen Dankbarkeit. Und wenn wir in diese Welt hinausschauen, haben wir keine Lösung für diese Ungerechtigkeiten, die Probleme, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind. Wir stehen da mittellos und schwach. Und wir wollen darum bitten, wir wollen darum flehen, dass du dich nochmal erbarmst. Über unsere eigenen Herzen, die immer wieder so dunkel werden, dass du als Licht in diese Dunkelheit hineinkommst, gerade jetzt auch in dieser Adventszeit. Herr, ich möchte dich bitten, dass Menschen umkehren und zu dir, zu der Wahrheit kommen und zu dieser Gerechtigkeit. Dass diese Adventszeit in unserem Umfeld und sonst wo auf der Welt dazu dienen kann, um dich bekannt zu machen, um uns daran zu erinnern, warum du gekommen bist und was du uns gebracht hast. Herr, wir wollen Hoffnung schöpfen. Wir möchten dich bitten, dass du uns neu belebst, mit dieser Hoffnung, mit dieser Zuversicht, dass dieses vollendende Kommen noch bevorsteht, wo deine Königsherrschaft sichtbar wird. Heiliger Geist, komm in unsere Herzen. Ja, lass du diese Hoffnung in uns aufflammen. Amen.